Mein Name ist Thomas Foster. Wenn ihr im Bereich der Clubmusik eure Tracks promoten wollt, dann sind die Dance Charts sicher ein wichtiges Tool, das man nicht übersehen sollte. Aber wie kommt man in die Dance Charts? Wie funktionieren diese? Darüber haben wir uns das letzte Mal bereits mit Sebastian Wernke-Schmiesing, dem Gründer der Dance Charts, und mit meinem DJ-Freund Kai Soffel, DJ KC alias Kai Soffel, unterhalten. Das hier ist heute der zweite Teil. Schön, dass ihr hier seid und viel Spaß. Sebastian, wir haben uns das letzte Mal schon drüber unterhalten. Jeder kann euch seine DJ-Tracks schicken, ohne irgendwelche Kosten, und die werden aufgenommen und sind damit eingereicht in die Dance-Charts. Aber parallel dazu bietet ihr auch noch Promotion an, das allerdings nicht kostenfrei. Wie schaut das genau aus?
Ja, also wenn du eine richtige DJ-Promo bei uns buchen willst, dann rufst du bei uns an im Büro oder schreibst uns auch eine Mail. Wir haben auch auf unserer Webseite eine Übersicht, welche Pakete wir da anbieten. Da gibt's verschiedene, in verschiedenen Preiskategorien. Aber prinzipiell kontaktierst du uns hier: Ich habe einen Song und ich möchte, dass ihr gerne dafür Promo macht. Und dann brauchen wir so Sachen wie die Files, also das Artwork, ein Pressetext, die MP3s natürlich, deine Social Links, auf die wir dann verweisen sollen und so weiter und so fort.
Da gibt's verschiedene Pakete, die sind vom Umfang her unterschiedlich, dementsprechend kosten sie mehr oder weniger.
Ganz genau.
Wenn ich das mache, dann habe ich gehört, kann man auch einen Remix hinterher schießen, der dann nicht mit Extrakosten verbunden ist. Das haben wir jetzt auch mit A Few to a Kill gemacht. Da haben wir ja den Remix Fire gemacht. Wie funktioniert das genau?
Genau, also bei uns, unser Preismodell ist so, du zahlst für das Gesamtprodukt, für den gesamten Song. Und es spielt keine Rolle, wie viele Mixe dieser Song hat. Also wenn dein Song nur ein Mix hat, ist der Preis derselbe, als wenn du noch drei zusätzliche Remixe hättest.
Sebastian, sei froh.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das weißt. Deswegen muss ich dich kurz unterbrechen, dass wir das nicht vorher gewusst haben. Wir haben einen Remix-Contest gemacht auf Twitch. Und wir haben inzwischen eine sehr große Base. Also Keys unterstützt uns und Recording und so ein paar einige. Und wir haben über 180 Remix-Anfragen.
Da hätte ich dann gesagt, ja, schön, dass du 180 Remixe hast. Nimm mal bitte die 8 besten und dann ist auch gut im Karton.
Gut, also theoretisch ohne Limit, aber in der Praxis dann mit einem realistischen Limit.
Genau, das meiste, was wir hatten, war so 12 Remixe, hat mal einer angeschleppt. Und das reicht dann auch, weil es macht dann auch irgendwann keinen Sinn mehr. Also kein DJ lädt sich 110 Mixe runter und hört sich die alle durch. Das macht einfach keiner mehr. Sondern wir priorisieren ja auch die Mixe. Also, oder empfehlen das zumindest. Den stärksten Mix nach oben, den zweitstärksten Mix an die zweite Stelle. Und das wissen auch die DJs eigentlich. Und laden dann in dieser Reihenfolge auch runter. Der Mix, der als letztes unten in der Liste steht, der wird dann auch in der Regel von den DJs so gesehen und betrachtet, dass das vielleicht nicht gerade der stärkste ist.
Oder man nimmt die komplette ZIP-Datei, dann hat man alle Mixe.
Genau, das gibt's auch als Feature. Du kannst einfach die auf so einen Button klicken und dann lädt er die alle Mixe in einem runter. Aber also 110 Mixe, das wäre ein bisschen too much.
In den Charts werden aber alle ganz separat ausgewiesen, oder?
Und nein, das ist das Thema, also einzelne Remixe werden nicht ausgewertet. Das ist so wie, du kannst das analog vorstellen zu den deutschen Single-Charts zum Beispiel, da ist dann Interpret und Song, ja, das gehört immer zusammen, aber die einzelnen Mixe werden nicht irgendwie separat noch aufgeführt.
Nur damit ich es richtig verstehe, darf ich es nochmal anhand unseres Beispiels auf den Punkt bringen. Unsere Hauptnummer heißt A Few to a Kill, die ist jetzt eingestiegen in den Dance-Charts, schneidet da ganz schön ab, alles fein. Jetzt haben wir nach ein paar Wochen nachgeschossen einen Remix, der nennt sich Fire, Klammer auf, A Few to a Kill. Die werden also die DJs neu bemustert und kriegen nochmal diesen Remix. Manche voten jetzt für den Remix, manche voten für das Original. In den Dance-Charts scheint aber immer nur das Original auf und alle Stimmen der Remixe addieren sich ein bisschen.
Ja, fast. Du kannst diesen Remix nicht separat auswählen beim Tippen. Du tippst immer A View to Kill. Und diesen Remix kannst du nicht einzeln tippen. Und du kannst es schon machen, aber das wäre für uns dann ein komplett neues Produkt sozusagen, eine ganz neue Promo und dann würden sich, das wäre für uns kein Unterschied, dann würden sich einfach die Kosten verdoppeln auf eurer Seite. Das kannst du, wenn du das wünschst, kannst du das machen, aber in der Regel macht man das nicht.
Also ist es im Endeffekt jetzt so, also ich, um das richtig zu verstehen, ich meine, A Future Kill ist eine kommerzielle Popnummer, also so eine Pop-House-Nummer, sage ich jetzt mal. Oder bei euch heißt es Commercial oder Commercial House.
Commercial House, ja.
Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja wirklich Trance, Side-Trance. Das hat ja mit dem Original auch nicht allzu viel mehr zu tun. Also das geht richtig zur Sache. Das würde dann dementsprechend auch nicht so gewotet werden. Also weil das ist, wäre ja eine ganz andere Genre, wo wir jetzt mit Fire sind.
Ja, also wir gehen dann immer nach dem Hauptmix oder nach dem Original und das gibt dann immer das Genre vor. Und daran orientieren wir, weil du hast ganz oft ja ein Release, das ist meinetwegen House und dann hast du halt 3-4 Remixe dazu und die sind alle unterschiedliche Stile. Und es wird dann auch immer nachher auch in unsere Playlist, in unsere Spotify-Playlist, kommt dann immer der Hauptmix eigentlich rein. Oder es gibt Ausnahmen, wenn wir sehen, dass zum Beispiel jetzt der Psytrance von euch, ja, der Remix, wenn der auf einmal richtig durch die Decke geht, dann würden wir den auch in unsere Playlist einfügen und dann würden wir den sozusagen intern zum Hauptmix machen. Genau. Aber wenn jetzt, also wir haben jetzt euren Fire-Remix, haben wir jetzt an alle DJs geschickt und der wird ja auch runtergeladen und das ist sozusagen die Leistung, die wir bringen. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, geiler Track so, dann guckt er bei uns nach und tippt aber A View to Kill. Und nicht speziell diesen Fire-Remix.
Was ja erstmal auch für den Eigentümer des Tracks die angenehmere Variante ist, weil es die Chance erhöht, dass der nach vorne geht.
Ja, also wenn du jetzt einzelne Remixe auch dann abspaltest von einem Release, dann splittest du auch die Punkte sozusagen auf. Ne? Also du kannst ja besser einen Song haben mit 1000 Punkten, anstatt 5 Songs mit 200 Punkten, die dann im unteren Drittel der Charts rumdümpeln. Verstehst du? Also es ist einfach sinnvoller aus Sicht des Labels, aus Musikers, einen starken Song haben und da den vollen Fokus drauf zu legen, statt irgendwie das aufzusplitten in einzelne Mixe. Es gibt aber auch wie immer die Ausnahme von der Regel, wenn jetzt zum Beispiel David Guetta macht eine Single und dann macht Tiesto einen Remix. Dann wird dieser Remix, der wird dann meistens immer ganz prominent auch nochmal separat veröffentlicht. Also das wird ein großes eigenständiges Release, manchmal 2-3 Monate später. Das kommt auch vor. Dann nehmen wir auch diesen Remix als eigenständiges Release auf. Das muss man dann ein ganz bisschen abwägen, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist, wird jetzt immer mehr ein Trend.
Wie Nicky Romero oder wenn so Leute was machen, dann ist das in der Regel ja immer so. Gerade jetzt bei den Guetta-Sachen, um zu bleiben, weil das glaube ich jeder, der jetzt im Podcast hört, kennt David Guetta und da gibt es also so 2-3 Remixer. Das sind so, ja, die Haus- und Hof-Remixer schon, aber es sind wirklich auch die besten. Das ist unter anderem der Nicky Romero und dieser Tom Saar, die extrem Furore machen weltweit mit ihren Remixen. Die teilweise wirklich am Original vorbeischießen.
Ja, das liegt auch daran, ganz oft guckt man erstmal, wie der Song läuft und dann wird er irgendwie, geht er in ein paar Ländern auf Platz 1 oder wird ein Clubhit und so weiter. Und dann entscheidet man sich erst, okay, wir lassen noch Remixe nachproduzieren von irgendwelchen anderen Bekannten. Also, wie ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel Tiesto. Und dann dauert das Wochen oder Monate, bis diese Remixe nochmal an den Start kommen. Und die werden dann wie ein eigenständiges Release betrachtet.
Jetzt bin ich gerade auf eurer Homepage dance-charts.de und da gibt es auch die Genre-Charts. Ich sage mal ein paar Beispiele hier, die Top 30 Elektrohaus/Club, die 10 Big Room EDM, die 20 Commercial House, Deep House, Pop Urban, Hands Up Techno, Tech House, New Disco und so weiter. Das sind basically dieselben Charts, aber einfach aufgrund von dessen, wo der Titel hingehört, werden nur die beleuchtet oder stellen sich die anders oder
Nein,
wie kann
genau.
ich mir das
also
vorstellen?
Jeder Song, der bei uns in die Datenbank aufgenommen wird, der wird einem Genre zugeordnet und das sind genau diese Genre-Charts, die du gerade erwähntest und jeden Freitagvormittag, wenn wir die Charts dann veröffentlichen, dann werden auf Basis der gesamten Daten, die über eine Woche gesammelt werden, werden dann auch die Genre-Charts ausgewertet. Das sind eigentlich, wenn man das ganz simpel sagt, sind das die Hauptcharts, gefiltert nach Genres.
Wie viele Genres kann ich denn angeben, wenn ich mich anmelde? Eins oder mehrere?
Du kannst ein Genre angeben.
Weißt du, was übrigens schade ist, Sebastian? Das ist wirklich schade, das müsst ihr irgendwann wieder ändern. Ihr habt, früher hieß es, eine gewisse Genre-Charts, mit denen ich viel zu tun habe, weil meine Musik in der Regel in diese Richtung ausgerichtet ist. Das sind die Trance- und Hands-Up-Charts und heute heißen sie nur noch Hands-Up-Charts.
Nee, die heißen immer noch Trance- und Hands-Up-Charts.
Aber auf dem Button drauf gehst, steht immer nur noch Hands-Up da.
Ja, wenn der Button, ja, den könnte ich mal umbenennen, aber ansonsten, wenn du drauf gehst,
irgendwie. Das ist immer so, wenn ich den Leuten sage, guck dir die Trance-Charts. Ne, das sind nur die Hands, das sind die ja gar nicht. Das sage ich, guck Hands-Up, das sind die Trance-Charts.
Ja, also wenn du drauf gehst in die Chart-Tabelle, also wenn du draufklickst, dann steht Hands-Up Trance da und da sind wirklich die. Ja, die Hands-Up-Songs, aber auch die Psytrance-Sachen werden da auch zum Beispiel absortiert, weil das ein ähnliches Tempo hat, ja. Also die Psytrance-Sachen bewegen sich so um die 140 BPM, die Hands-Up-Sachen auch. Und das ist stilistisch relativ nah beieinander, deswegen haben wir das Hands-Up und das Trance im weitesten Sinne zusammengefasst. Man muss es auch ein bisschen zusammenfassen, also wir können nicht irgendwie 40, 50 Genres machen, weil dann kriegst du nachher keine Charts mehr zusammengestellt. Ja? Also nur mal als Beispiel, wir haben keine Hardstyle-Charts, weil es in unserem ganzen System werden jede Woche nur 5 Songs oder so getippt, die Hardstyle sind. Das ist einfach zu sehr Nische im breiten Mainstream und da kannst du keine Charts von.
Das würde es aber leicht machen, mal Nummer 1 Hit zu machen.
Das würde es leicht machen, ja. Deswegen fängst du an und fasst das ein bisschen zusammen und deswegen gibt es auch so Sachen wie Elektro, House und Club. Das ist ja relativ schwammig und weit gefasst, aber da trägst du dann alles rein, was ein bisschen weniger kommerziell ist, ein bisschen mehr auf die Baseline geht und was in Clubs halt so läuft.
Jetzt habe ich an euch beide eine sehr spannende Frage. Wie glaubt ihr denn, dass sich das Ganze weiterentwickelt, insbesondere jetzt mit Corona? Denkt ihr, wir warten einfach mal und es kehrt alles wieder 1:1 dahin zurück, wo es war? Gibt es da Gedanken dazu, was das für die Dance-Charts bedeutet? Wie seht ihr denn die Zukunft dieses Marktes?
Ja, also ich kann ja mal anfangen zu erzählen. Wir machen uns sehr oft Gedanken über die Zukunft. Das musst du auch machen, wenn du im Musikbusiness unterwegs bist, weil das ist ein Gebiet, das sehr volatil ist. Also da passiert sehr viel in kurzer Zeit, Veränderungen. Ja? Also als wir angefangen haben, da sind auch alle mit CD unterwegs gewesen und da hat noch niemand von Spotify gesprochen und das ist in kürzester Zeit ist das ja enorm populär geworden und hat viel abgelöst. Und wir haben uns als Agentur immer auch gesehen, nicht nur eine reine DJ-Promotion zu machen, sondern wir wollen eigentlich einen Song auch ein bisschen Reichweite geben. Und da rührt ja auch das her, dass wir so kleine Videosachen machen auf Instagram, auf Facebook posten wir das und so weiter und so fort. Und versuchen nicht nur DJs zu erreichen, sondern allgemein dem Produkt eine Reichweite zu geben. Damit da irgendwo in dem ganzen Release-Gedöns, es kommen ja sehr viele Releases jeden Freitag raus, sind ja Tausende, dass das irgendwo so zumindest mal aufblitzt und blinkt und bei dem einen oder anderen auf den Schirm kommt. Und ich glaube, diese Entwicklung, dass du Songs Reichweite gibst, dass die einfach Marketing bekommen. Das wird, glaube ich, noch stärker kommen in der Zukunft. Und was weniger werden wird, ist die Meinung eines einzelnen DJs. Also man sieht das ja auch, Hashtag Clubsterben. Also ich rede jetzt nicht von Corona-Zeit, ich rede ja schon vorher. Clubs haben immer mehr abgebaut, es wurde immer weniger und die Kids heutzutage haben alle Spotify auf ihrem Handy und hören so neue Musik am Freitag und die müssen ja nicht mehr in die Disco gehen, was früher noch ein Grund war, zum Beispiel in den Club zu gehen, neue Musik zu hören, ja. Und das hat sich alles verändert und dementsprechend ändert sich auch ein bisschen die Herangehensweise, die wir machen und wir haben da so ein paar Ideen auch für die Zukunft, die sind auch gerade schon in der Mache und da könnten spannende Sachen entstehen in Zukunft.
Wie sehe ich das? Natürlich, wenn man wie ich jetzt seit über 30 Jahren dabei ist, hat man viel erlebt, man hat die wilden 80er erlebt, wo die Leute 5-6 Tage die Woche fortgegangen sind, also wo du mal froh warst, wenn du mal einen Tag frei hattest. Die 90er waren dann eher damit geprägt, dass es sich schon ein bisschen relativiert hat. Man hatte das Wochenende und vielleicht noch einen Wochentag, der noch irgendwo gut lief in einer Region und da war es auch vorbei. Und in den letzten 10 Jahren war es im Club so, dass man Probleme hatte, die Wochenenden zu bespielen. Also entweder war der Freitag extrem stark in einem Club oder der Samstag. Ganz selten, außer man hat für 99 Cent irgendwelche Biere angeboten und die Leute damit abgefüllt, hat man es geschafft, eine hohe Frequentierung in den Club zu kriegen. Das finde ich also sehr problematisch. Für die Kollegen die jetzt nicht wie ich eigentlich vom Tonstudio leben. Also die das jetzt zwar, klar, ich lebe auch vom DJ, aber ich bin nicht drauf angewiesen, sagen wir es mal so. Finde ich sehr problematisch. Corona hat es nicht besser gemacht, weil die Leute sind teilweise auf Hartz IV dann abgerutscht, die vorher schon sowieso wenig hatten. Und ich denke mal, dass jetzt nach Corona es ganz viele Clubs nicht mehr geben wird. Das ist zum einen das. Aber auch das ganze Musikleben hat sich auch für mich als DJ in den letzten Jahren viel entwickelt. Also früher habe ich fest in Clubs aufgelegt. Heute bin ich eigentlich international unterwegs und spiele irgendwelche Festivals. Ob das hier in Österreich ist, am Wolfgangsee, die Nacht im Weiß. Ich bin ja der offizielle Botschafter auch der World Peace Parade, was früher mal die Love Parade war, die der Armin jetzt zur World Peace Parade gemacht hat. Wo ich auch, wie gesagt, auch Botschafter bin. Diese Festivals kommen immer mehr und die Clubs werden immer weniger. Das finde ich problematisch, weil nicht jeder DJ ist geeignet für ein Festival. Das hat nichts damit zu tun mit dem Können, um Gottes Willen. Ich denke, jeder DJ auf seine Art ist mit Sicherheit da, wo er ist, auch richtig. Also auch wenn er ganz vorne ist oder für sich das Gefühl hat, vorne zu sein, dann wird er da auch sein. Aber es gibt ja viele DJs, die gehen auf die Bühne und wenn mehr wie 100 Leute vor der Bühne stehen, zittern die. Ich habe das echt gehabt, einen super DJ, mit dem ich permanent im Club war und dann habe ich mit dem das erste Mal bei der Street Parade in Zürich gespielt, vor 1,2 Millionen Menschen, hat er gesagt, Casey, ich gehe nicht raus, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Dann sage ich, komm, das ist ganz einfach. Ja. Nee, kann ich nicht. Also auch das, aber nochmal auf die Problematik, um das jetzt abzukürzen, es wird nicht einfacher werden. Der Markt wird sich weiter verlagern. Die DJs werden mehr im Radio stattfinden, mehr auf Festivals und aber das Clubleben wird weiter zurückgehen.
Ich kann noch mal eine Sache sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen, und das ist Twitch. Immer mehr DJs schaffen es, auf Twitch Fuß zu fassen. Und da, also ich kenne selber jetzt einige, die verdienen mittlerweile auf Twitch mehr Geld, als sie vorher als aktiver Club-DJ verdient haben. Ne? Also die haben vorher Freitag, Samstag im Club aufgelegt, machen jetzt ein-, zweimal die Woche eine Show auf Twitch und haben da eine Community aufgebaut, wo sie das viel besser monetarisieren können als vorher den Job im Club. Und die sagen, selbst wenn Corona vorbei ist, ich gehe gar nicht zurück in den Club, ich bleibe auf Twitch und mache da mein Ding weiter. Und wenn du so eine das Beste ist ja noch, die können da die Musik spielen, die sie auch 100% vom Herzen her vertreten, ja, wo sie hinterstehen. Und im Club hast du ja, wir wissen das alle, du musst dann von Deutschrap bis Hardstyle über Pop alles spielen, bist aber Hausfan, ja, so, und du musst halt viel Musik spielen, die du gar nicht magst eigentlich. Und das fällt dann weg auf Twitch.
Wenn ich dem Ganzen noch was hinzufügen darf, aus meiner Sicht, ich liebe jegliche Form der Clubmusik, die letztendlich bisher in der Vergangenheit ihre Basis und ihre Daseinsberechtigung durch die Clubs bekommen hat. Und deshalb begrüße ich jede neue digitale Form, wo diese Musik stattfindet und hoffe, dass die auch ihren Weg in die Zukunft findet. Meine Lieben, ich danke euch ganz vielmals für dieses tolle Gespräch und wünsche speziell dir, Sebastian, für deine Plattform viel Erfolg. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Danke.
Seit kurzem gibt es meinen Twitch-Channel. Für die, die Twitch nicht kennen, das kann man ein bisschen mit YouTube vergleichen. Nur YouTube gehört zu Google, Twitch gehört zu Amazon. Und auf Twitch werden auch nicht Videos vorproduziert und hochgeladen, sondern es wird ausschließlich live gestreamt. Ursprünglich war das die Plattform für Gamer, aber mittlerweile finden immer mehr DJs und Musiker da ihr Zuhause und machen dort Live-DJ-Sets oder spielen dort live ihre Musik. Kai und ich haben angefangen, dort Live-Musik zu produzieren. Am Anfang haben wir den aktuellen James-Bond-Song, also den Song von Billie Eilish, No Time to Die, für den aktuellen Kinofilm produziert und den wollten wir zeitgleich mit dem Kinofilm herausbringen. Allerdings wurde dieser Film verschoben, verschoben und verschoben und nochmal verschoben. Insgesamt wurde er 5-mal verschoben und jetzt ist die größte Kinopremiere, die es jemals gab, geplant für den Oktober im Wimbledon Stadium in London. Und da wollen wir diesen Song rausbringen. Und jetzt haben wir gesagt, wir nutzen die Zeit bis dahin und produzieren einen James Bond Song nach dem anderen. Also Covers von alten James Bond Songs, die wir neu produzieren. Und das machen wir ausschließlich live auf Twitch. Wenn ihr also mal am Freitagabend keine Lust mehr habt, noch zu schauen, was es noch weiter auf Netflix gibt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr um 19.30 Uhr mal auf twitch.com geht, dort nach Thomas Foster sucht, dann findet ihr meinen Channel Thomas Foster Music und dort könnt ihr live mit dabei sein, wie Kai und ich Musik produzieren. Bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen in diesen Zeiten auch gesund bleiben. Cheers!